Die Vorschriften verlangen, dass du ihn selbst trägst, sagte Shelter. Eine derartige Vorstellung erschien Teppig absurd. Skeptisch betrachtete er den Koffer. Bei mir zu Hause gibt es Leute, die sich um solche Sachen kümmern, sagte er. Eunuchen und so. Du hättest einen von ihnen mitbringen sollen. Oh, sie reisen nicht gern. Das stimmte nicht ganz. Teppig hatte es strikt abgelehnt, sich von einem kleinen Gefolge begleiten zu lassen, woraufhin Dios tagelang schmollte. Der Hohepriester hatte immer wieder betont, es gehöre sich nicht für ein Mitglied der königlichen Familie, ganz allein in die Welt hinauszuziehen. Doch Teppig hatte auf seinem Standpunkt beharrt. Er war ziemlich sicher, dass es kaum einen Assassinen gab, der seinem Beruf in der Gesellschaft von Dienerinnen und Hornisten nachging. Jetzt bedauerte er, so hartnäckig gewesen zu sein. Er zog versuchsweise an dem Koffer und schaffte es, ihn auf die Schulter zu heben. »Deine Alten sind sicher sehr reich, stimmt's?« fragte Shelter, als sie sich dem Hauptgebäude näherten. Teppig dachte kurz nach. »Wie man's nimmt«, antwortete er. »Die Alten vererben ihr Vermögen meistens, wenn sie überhaupt eins haben, oder sie nehmen es in die Pyramiden mit«, er schürzte die Lippen. »Eine interessante Frage. Können einbalsamierte Tote reich sein?« »Du bist also weise?« fragte Shelter voller Mitgefühl. »Wie? Nein, wenigstens nicht ganz, nur zur Hälfte.« Shelters Verwirrung nahm zu. »In deiner Heimat scheint es recht seltsam zuzugehen. Bist du wirklich sicher, dass wir von deinen Eltern sprechen?« »Ach, das meinst du«, entgegnete Teppig und seufzte. »Mein Vater ist Pharao, und meine Mutter war eine Konkubine, glaube ich.« »Konkubine? Das habe ich bisher für eine Gemüsesorte gehalten.« »Ich glaube kaum, dass du recht hast, obgleich ich eingestehen muss, dass dieses Thema bei uns im Palast nie zur Sprache kam, wenigstens nicht auf diese Art und Weise. Weißt du, wir halten nichts von Kannibalismus, wir sind zivilisiert. Außerdem, meine Mutter starb, als ich noch klein war.« »Wie schrecklich«, sagte Shelter fröhlich. »Sie nahm ein nächtliches Bad im Fluss«, fügte Teppig hinzu, »sehr zur Freude der Krokodile.« »Grauenhaft«, verkündete Shelter und lächelte. »Mein Vater ist Geschäftsmann«, erklärte er, als sie das Tor durchschritten. »Faszinierend«, erwiderte Teppig pflichtbewusst. Die neuen Erfahrungen folgten viel zu schnell aufeinander. »Ich bin nie Geschäftsmann gewesen, habe jedoch gehört, dass solche Leute Respekt verdienen.« Während der nächsten beiden Stunden gab sich Shelter weltmännisch und weihte Teppig in die Geheimnisse der Schlafsäle und Klassenzimmer ein. Mit den sanitären Anlagen wartete er bis zum Schluss, aus gutem Grund. »Überhaupt keine?« fragte er. »Na ja, wir benutzen Eimer und so«, antwortete Teppig vage. »Und dann sind da noch die Diener.« »Dein Königreich ist nicht zufällig ein bisschen altmodisch?« Teppig nickte betrübt. »Es liegt an den Pyramiden«, sagte er. »Das ganze Geld geht für Pyramiden drauf.« »Bestimmt sind sie wertvoll«, vermutete Shelter. »Eigentlich nicht, sie bestehen nur aus Stein«, Teppig seufzte. »An Steinen herrscht bei uns kein Mangel, ebenso wenig an Sand. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes steinreich. Wenn du jemals Steine und Sand brauchst, so wende dich getrost an uns. Teuer wird's erst, wenn es um das Innere der Pyramiden geht.« »Wir vermeiden es noch immer, Großvaters Grabstätte zu bezahlen, und sie ist gar nicht besonders groß, besteht nur aus 3 Kammern.« Teppig zuckte mit den Schultern und sah aus dem Fenster. Inzwischen befanden sie sich wieder in einem der Schlafsäle. »Das ganze Königreich ist verschuldet«, sagte er leise. »Selbst unsere Schulden haben Schulden. Um ganz ehrlich zu sein, aus diesem Grund bin ich hier. Jemand aus meiner Familie muss endlich damit beginnen, Geld zu verdienen. Ein königlicher Prinz kann sich nicht mehr darauf beschränken, repräsentative Aufgaben wahrzunehmen. Er muss die Ärmel hochkrempeln und sich nützlich machen.« Shelter lehnte sich ans Fensterbrett. »Wie wär's, wenn ihr einige der Grabbeigaben aus den Pyramiden holt?« schlug er vor. »Soll das ein Witz sein? Nein, entschuldige bitte.« Teppig starrte kummervoll nach draußen und beobachtete die Gestalten auf dem Hof. »Hier herrscht ein erstaunlich reger Betrieb«, sagte er, um das Thema zu wechseln. Ich habe mir die Schule nicht so groß vorgestellt. Er schauderte. Und auch nicht annähernd so kalt.
Es kommt immer wieder vor, dass Schüler beschließen, ihre Sachen zu packen und zu gehen, brummte Shelter, weil sie glauben, die Kurse seien zu schwer. Man muss einfach wissen, was was und wer wer ist. Siehst du den Burschen dort drüben?
Er streckte die Hand aus. Tippig blickte in die entsprechende Richtung. Shelters Zeigefinger deutete auf einige ältere Schüler, die an den Torsäulen standen. »Meinst du den großen Burschen? Mit dem Gesicht, das aussieht wie ein Stiefelabsatz?«
»Er heißt Flimo. Wir nennen ihn Ach du Schreck. Halte dich von ihm fern. Erst recht dann, wenn er dich in sein Zimmer einlädt.«
»Und der mit den Locken?« fragte Tippig. Er zeigte auf einen kleinen Jungen, der vor einer mitgenommen wirkenden Frau stand. Sie befeuchtete ihr Taschentuch und rieb dem Knaben Schmutzflecken von Stirn und Wangen. Anschließend rückte sie sein Halstuch zurecht. Shelter beugte sich vor.
»Oh, einer von den neuen Schülern«, sagte er. »Arthur so und so. Offenbar ein Muttersöhnchen. Meine Güte, sieh dir bloß mal seine Mami an, man könnte sie mit einer Mumie verwechseln.«
»Das bezweifle ich«, erwiderte Tippig düster. »Das bezweifle ich sogar sehr. Mit Mumien kenne ich mich aus.«